Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch alle, von mir auch aus, und ich möchte gerne mit uns noch zusammen beten. Herr Jesus, du bist echt wunderschön und wir danken dir, dass wir bei dir, unserem lebendigen Gott, unsere Seele und unser Herz ausschütten können, Herr. Herr, du begegnest uns jedem Einzelnen persönlich, so wie es kein Mensch tun kann. Bei dir sind wir zu Hause, bei dir haben wir Freiheit und Frieden und dafür sind wir so dankbar. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt uns segnest, Herr, wenn wir jetzt dein Wort hören und lesen. Segne mich beim Reden, aber auch uns beim Zuhören. Sprich doch heute zu uns. Im Namen Jesu. Amen. Für alle, die es vielleicht noch nicht so ganz mitgekriegt haben oder vielleicht auch das erste Mal jetzt unter uns sind, wir lesen gerade das im Matthäus-Evangelium. Wir haben jetzt die Bergpredigt gemeinsam gelesen und auch darüber geredet. Ein paar Stellen haben wir da jetzt ein bisschen übersprungen, weil wir da einen Gastprediger unter uns hatten und dann hat sich etwas verschoben. Das könnt ihr gerne selbst nachlesen. Also Ende Kapitel 7, da geht es um, wer ein kluger Mensch ist und wer ein dummer Mensch ist. Das ist auch wichtig für uns im Leben. Wir wollen ja klug sein, wir wollen ja Segen in unserem Leben haben. Deshalb ist es auch wichtig zu lesen. Auf jeden Fall, als Jesus die Bergpredigt hielt, stieg er auf einen Berg und oder auf einen Hügel. Ich weiß nicht genau, wie groß dieser Berg war. Hügel, auf jeden Fall gab es eine große Volksmenge, viele Menschen, die sich da versammelt haben. Und dann war es Zeit für Jesus wieder hinabzusteigen. Er ist wieder zurück zu den Menschen gekommen, er war wieder unter den Menschen, er hat sich nicht distanziert von ihnen, er hat sich nicht von oben einfach auf dem hohen Thron gesetzt und von oben her einfach gelehrt, sondern er lebte mit den Menschen, er war nahbar, er war zugänglich, man konnte ihn berühren, man konnte mit ihm reden und das ist genau das, was Gott eigentlich damals erreichen wollte. Er wollte, dass die Menschen verstehen, dass er jetzt mit ihnen ist, dass er für sie ist und dass er gerne mit ihnen unterwegs ist. Und Jesus steigt hinab und jetzt kommen drei Heilungen. Und das ist auch, wenn man die Bibel liest oder wenn man über Jesus redet generell, Jesus hat sehr viel geheilt. Er hat wirklich, also das war eine große Sache, die in seinem Dienst war. Menschen wurden befreit von allen möglichen Krankheiten, von geistigen Belastungen, von dämonischen Belastungen, aber auch körperliche Beschwerden. Und jeder Mensch, der zu ihm gekommen ist, ausnahmslos, zumindest ist das, was in der Bibel berichtet wurde, wurde auch wirklich geheilt. Und deshalb folgten auch ihm viele Menschen. Das war nicht nur, weil er toll predigen konnte, sondern einfach auch, weil es diese Wunder gab. Also es gab immer wieder Wunder, die und diese Wunder haben Menschen angezogen. Und jetzt in Kapitel 8, in den ersten Versen, wenn wir die erste Heilung lesen, wir werden drei Heilungen heute lesen, die gut miteinander harmonieren eigentlich auch und sich gut ergänzen, werden wir über die erste Heilung lesen. Da heißt es Matthäus 8, ab Vers 1, als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemanden, sondern geh hin, zeige ich dem Priester und bring die Gabe dar, die dir Moses angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Wir können mit Aussatz heute nicht so viel anfangen. Vielleicht in gewissen Ländern gibt es noch diese Krankheit, die ist mehr unter dem Namen Lepra bekannt eigentlich. Und Aussatz war eine Krankheit, ist eine Krankheit, die sehr, sehr, sehr schlimm ist. Mittlerweile sagt man auch, dass man sie auch heilen kann. Damals war sie auf jeden Fall nicht heilbar. Und es gab auch gewisse Rituale, wie man feststellen konnte, ob ein Mensch diese Krankheit hatte oder nicht hatte. Und wenn man bei den Menschen diese Krankheit festgestellt hatte, dann hat man diesen Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das heißt, der Mensch musste halt das Dorf, die Stadt, wie auch immer, verlassen und durfte nicht mehr Teil der Gemeinschaft sein. Man durfte auch keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Man durfte mit ihm auch nicht reden oder irgendwelchen umarmen oder sonst irgendwas haben. Die Menschen waren komplett raus aus der Gesellschaft und mussten alleine dort in der Krankheit, in der Einsamkeit überleben. Und die Krankheit Aussatz, das war eine Krankheit, das war eine bakterielle Krankheit. Und vielleicht habt ihr schon mal Bilder gesehen, so man kennt es dann eher so, dass zum Beispiel irgendwie Körperteile sozusagen verfaulen und dann nutzt sich die Nase ab die Finger faulen ab und irgendwann mal kann der Mensch das nicht mehr ertragen und er stirbt dann dadurch und es dauert länger oder mal kürzer, abhängig von der Heftigkeit. Diese Krankheit war auch ansteckend, nicht hoch ansteckend, aber sie war dennoch ansteckend. Also wenn ich als Aussätziger damals keine Ahnung, wenn ich um mein Leben, ums Überleben kämpfen müsste und ich würde jetzt zum Beispiel in ein Dorf reingehen, dann würden Leute anfangen zu schreien und sagen, Aussätziger, Aussätziger. Und ich würde dann fliehen. Ja, oder weil mir auch dann durch die Menschen Gefahr drohen würde. Also Menschen hatten Angst vor mir, keiner wollte, hätte was mit mir zu tun haben wollen und ich müsste alleine überleben. Und in einigen, ich weiß nicht genau, ob ihr das in der Bibelschule gelernt oder in einem Film gesehen, kann mich nicht erinnern, da war es so auch, es gab so eine Art Schluchten, Täler oder so Klüfte einfach. Und in diesen Klüften, da trafen sich dann diese Aussätzigen und sie lebten dort in der Dunkelheit sozusagen, versteckten sich vor den Menschen, hatten ihre Körperteile bedeckt, so gut es geht. Und sie trafen sich dort als Aussätzige und das war ihr Leben. Manchmal kamen Menschen dann von außen dazu und haben dann an Seilen Körbe runtergelassen, wo was zu essen drin war, wahrscheinlich Familienangehörige und so weiter. Und so schauten sie sich sozusagen, das war ihre Community, sie schauten sich gegenseitig zu, wie diese Krankheit sie mehr und mehr aufgefressen hatte. Dazu war das noch eine Krankheit und eigentlich dieses Verfaulen von Körperteilen passiert eigentlich dadurch, dass sie keine Schmerzen mehr empfunden haben. Also die wahre Krankheit ist es, dass sie einfach keine Schmerzen, keine Kälte, keine Hitze mehr spürten. Die waren ohne Gefühl und dann haben sie sich irgendwo gestoßen, haben sich irgendwas aufgerissen oder haben hier Wunden gehabt und sie haben nicht mehr gemerkt, dass da eine Wunde ist. Und die hat dann angefangen die hat sich dann infiziert und dadurch kam es dann dazu, dass dann halt diese Körperteile verschwunden sind. Also das heißt, es war eine Krankheit, die dich taub gemacht hat, die dich emotional taub gemacht hat, körperlich taub gemacht hat. Und deshalb wird auch in der Bibel auch, wenn man vom Aussatz spricht, auch davon geredet, dass diese Menschen von Gott bestraft worden sind. Die müssen ganz besondere, schlimme Sünder gewesen sein, dass Gott sie so bestraft hat. Ja, sie wurden als Verfluchte angesehen und sie wurden wirklich komplett ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und dann lebten sie halt, also in einem Milieu, in einer Situation, wo sie sich gegenseitig zuschauten, wie sie langsam verrotteten und langsam starben. Sie lebten in einem Ort, in einer Gemeinschaft, wo es gar keine Hoffnung gab. Und es wurde jeden Tag nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das war die Lebenssituation von diesen Aussätzigen. Und wie gesagt, keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Und ich stelle mir das als sehr, sehr furchtbar und sehr schlimm vor. Erstens, sie waren einsam, ja, und zweitens, sie konnten nichts an ihrem Zustand ändern. Sie hätten Salben aufreiben können oder wie auch immer und so weiter. Nichts kann es verändern. Und in der Bibel auch übrigens, das ist interessant, gibt es auch im Alten Testament, in dem Tempel oder bei den Priestern, gab es auch so Reinigungsrituale. Also wenn ein Mensch vom Aussatz geheilt werden wurde, dann konnte er zu dem Priester gehen, das ist genau das, was in Vers 4 steht, und dann erklärte der Priester diesen Menschen dann vom Aussatz als gereinigt und er durfte wieder zurück in die Gesellschaft kommen. Da wurden irgendwelche Opfer gebracht und so und dann waren sie wieder hergestellt. Aber in der Bibel ist dies nur zweimal passiert. Einmal war das der Naaman, der geheilt worden ist vom Aussatz, der dann in den Jordan sich dreimal untertauchen ließ. Und das zweite Mal war es die Miriam, die dann gegen Mose geklagt hat und dann mit einem Aussatz geschlagen wurde. Und seitdem ist es nie wieder passiert. Sie haben dieses Ritual, dieses Reinigungsritual nie ausleben dürfen oder nie ausüben dürfen. Und zu der damaligen Zeit war das auch unter den Israeliten, zu der Zeit Jesu, bevor Jesus aufgetaucht ist, haben sie Folgendes gesagt. Und sie haben gesagt, dass wenn der Messias kommen wird, dann wird er folgende Wunder tun. Es gab 4 messianische Wunder und eins von denen war, wenn der Messias kommen wird, also der versprochene Sohn Gottes, wenn Gott selbst als Mensch auf diese Erde kommen wird, dann wird er fähig sein, die Aussätzigen zu heilen. Das heißt, was wir hier gerade gelesen haben, ist ein Erkennungsmerkmal gewesen für den Messias, der da wirklich kommen sollte. Das heißt, wenn eins dieser Wunder passieren würde, die anderen drei werde ich ein anderes Mal erzählen, aber wenn eins von diesen 4 passiert, dann hätte dieser Mensch sofort das Anrecht, als Messias anerkannt zu werden. Das heißt, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben dann angefangen, Jesus, nachdem er solche Wunder getan hat, unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob er der Messias ist oder nicht, weil er diese Zeichen getan hat. Sie selber haben auch diese Dinge gepredigt. Sie haben gesagt, wenn der Messias kommen wird, wird der Aussätzige heilen. Und vielleicht ist diese Krankheit unter uns nicht mehr so verbreitet, aber es gibt eine Form von Aussatz, die wir Menschen auch in uns selber tragen. Und dieser Aussatz ist ansteckend und breitet sich aus und fügt uns auch selber sehr, sehr viel Schaden zu. Die Bibel spricht davon, von der Sünde. Die Sünde, die in uns drinne steckt. Der Egoismus in uns Menschen. Wenn wir heute auch in die Welt schauen, in die Nachrichten schauen, gerade jetzt, was mal wieder so abgeht mit Israel und so weiter und so fort, Ukraine und so. Und die Menschen, die sind so, schon so lange auf dieser Erde. Und wir kommen irgendwie nicht an den Punkt, wo wir endlich sagen, Mann, wir haben uns doch so oft die Köpfe eingeschlagen. Und langsam reicht es doch. Und wir merken einfach, wie der Egoismus immer wieder auftaucht und dann über andere Menschen oder irgendwie andere Menschen verletzt und dabei sich selbst verletzt und so weiter und so fort. Und wir kommen davon einfach nicht weg. Es ist eine unheilbare Krankheit, die uns Menschen verfolgt. Und es kann sein vielleicht, dass wir uns durch Sünden, durch starken Egoismus selbst so zugrunde gerichtet haben, dass unsere inneren Organe sozusagen angefangen haben zu eitern und abzunehmen und wir schwächer und schwächer geworden sind, dass niemand mit uns mehr was zu tun haben möchte. Dass wir ja eigentlich auch, obwohl wir ja vielleicht unter den Menschen sind, aber tief in unserer Seele leben wir eigentlich auch in einer Schlucht. Und tief in unserer Seele haben wir auch keine Hoffnung, weil dieser Egoismus unser Leben bestimmt und wir sind hoffnungslos und niemand kann uns helfen. Vielleicht haben wir es gar nicht mal gemerkt, genauso wie diese Menschen, die schmerzunempfindlich sind. Sie gehen, sie tun, sie machen und merken nicht mal, dass sie plötzlich diese Wunden in ihrem Leben haben. Ich habe gedacht, wie oft ist es in meinem Leben so? Dieser Egoismus, der stumpft uns so sehr ab. Ja, Video gesehen jetzt mit den Palästinensern, wo sie halt dann in Berlin, glaube ich, oder in London sind sie durchgefahren und schreiben dann, vergewaltigt die Frauen und killt alle Juden und so weiter und so fort und empfinden das als richtig. Und umgekehrt genauso. Hass stumpft ab, Sünde stumpft ab und Menschen merken nicht einmal, was mit ihnen los ist. Und hier ist ein ganz besonderes Ereignis und uns, wie es auch oft in unserem Leben es ist, dass wir können an so einen Punkt kommen in unserem Leben, wo kein Mensch uns helfen kann. Und genauso auch wie die Sünde hier den Menschen von der Gesellschaft sozusagen aussondert oder ausschließt und der Mensch keine Gemeinschaft haben kann, so ist auch bei uns in unserem Leben mit der Sünde. Die Sünde schließt uns aus der Gemeinschaft mit Gott. Wir können nicht einfach so in den Himmel hineingehen. Wir können nicht einfach dort hineingehen, wenn wir immer noch unrein sind. Wir werden jetzt im Dezember nach Australien fliegen und wir haben gedacht, es wird ganz leicht sein. Und dann haben wir festgestellt, es ist komplizierter und Australien, es ist gar nicht so einfach, in Australien einzureisen. Das ist besonders, wenn man noch dort Staatsbürger werden will, dann ist es richtig, richtig kompliziert. Und jedes Land hat so ihre eigenen Regeln. Und genauso gibt es auch im Himmel seine eigenen Regeln. Wir können uns darüber aufregen oder nicht aufregen. Aber ein Mensch, der Aussatz hat, ein Mensch, der Sünde in seinem Leben hat, der nicht gereinigt worden ist, kann nicht in die Ewigkeit gehen, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Er muss gereinigt werden. Und was mir hier so besonders an dieser Geschichte gefällt, alle Menschen verurteilen diesen Aussätzigen. Wir verurteilen auch oft Menschen, wir verurteilen uns selber. Ich weiß nicht genau, was diese Aussätzige so in ihrem Herzen gedacht haben. Ach, ich bin doch schuld an meinem Leben. Ich selbst habe es zu verantworten. Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Ja. Und oder vielleicht fragen, was habe ich Schlimmes getan? Warum habe ich das verdient? Solche Fragen sind auch da. Und dieser Mann, er wird mutig. Und das ist das, was ich an diesem Mann so sehr mag. Obwohl er eigentlich nicht in die Gesellschaft darf, obwohl er eigentlich nicht zu den Menschen kommen darf, er hört von dieser Errettungsmöglichkeit, von dieser Heilungsmöglichkeit. Er hört von Jesus. Was macht er? Er wird aktiv. Vielleicht haben andere ihm zugesprochen, da in seiner Kluft, wo er lebt, und sagte, nein, du kannst hier nicht raus. Du weißt, was sie machen werden. Sie werden mit Steinen nach dir schmeißen, wenn du da hingehst. Aber er hat von dieser Hoffnung gehört. Und er nimmt seine ganze Kraft, alles zusammen, was er hat. Und er steht auf und er geht zu diesem Messias, er geht zu diesem Erlöser, zu diesem Erretter. Schmeißt sich vor ihm nieder und sagt, und er streckte die Hand aus. Die Hand, die keiner berühren darf. Niemand darf ihn berühren. Wenn jemand einen Aussätzigen berührt, wird er unrein nach dem Alten Testament. Und Jesus streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Er rührte ihn. Keiner wollte ihn berühren. Und Jesus wusste ganz genau, was dieser Mensch für eine Liebe und für eine Berührung braucht. Er kannte die Sehnsucht dieses Menschen. Und er rührte diesen Mensch an. Warum machte das Jesus? Weil die Macht Gottes und die Liebe Gottes größer ist als unsere Sünde, größer ist als unsere Krankheiten. Wenn wir in die Liebe Gottes hineinkommen, dann wird die Krankheit und die Sünde weggewischt durch die Liebe und durch die Gnade und die Barmherzigkeit, die wir durch das Kreuz erleben, durch das Blut Jesu Christi. Und so können auch wir in unseren Lebensumständen und Situationen, in Situationen, wo zu uns keiner kommt, in unserer Einsamkeit, wo wir keinen Ausweg sehen, in unseren Krankheiten, können wir mit dem Glauben zu Jesus kommen. Und ich denke auch, der Gedanke, wie wir es vorhin auch in dem Trailer gesehen haben, ich bin unwürdig. Wisst ihr was, wir haben vielleicht nicht mehr den Aussatz, wir haben vielleicht nicht mehr so mit der Sünde zu kämpfen, aber wir haben nach wie vor noch oft mit der Auswirkung davon zu kämpfen. Wie oft halten wir uns selbst für unwürdig? Der Hauptmann vorhin sagt auch, nein, du komm nicht in mein Haus, denn ich bin unwürdig. Wie oft kommen wir nicht in die Gemeinschaft, weil wir denken, wir sind unwürdig? Wie oft kommen wir nicht zu Gott, weil wir denken, wir sind unwürdig? Und diese Gefühle hat auch dieser Mann hier. Doch wisst ihr was, dieser Mann, er verleugnet diese Gefühle. Das ist meine einzige Gelegenheit. Entweder verrecke ich jetzt hier, sterbe ich jetzt hier, oder ich stehe auf, und obwohl ich in der Gefahr bin, dass ich mit Stein beworfen werde, ich gehe jetzt zu diesem Erretter, ich gehe jetzt zu diesem Heiler, und er steht auf. Wie oft liegen wir auch so in unseren Betten? Wie oft sind wir zu Hause deprimiert und depressiv und können nicht aufstehen, weil wir von unserem Aussatz, von unseren Gedanken, die wir nicht loskriegen, festgehalten werden. Und niemand kann uns helfen. Doch Jesus kann uns helfen. Wenn wir wirklich zu ihm kommen, wenn wir ihn bitten, in unser Leben hineinzukommen, dann wird er seine Hand ausstrecken. Und er wird uns anrühren auf eine Art und Weise, wie niemand uns berühren kann. Er wird uns einen Frieden geben, eine Liebe geben, die uns kein Mensch geben kann. Diese Liebe kannst du nur von Gott selbst direkt bekommen. Und das bewegt mich hier so sehr. Er streckt die Hand aus, rührt ihn und sprach, ich will. Es ist der Wunsch Jesu, es ist der Wunsch Gottes, dass wir Heilung in unserem Leben erfahren. Heilung in unserer Seele, Heilung in unserem Geist, auch leibliche Heilung, wenn es geht. Aber Gott will, dass wir geheilt werden. Wenn nicht in dieser Erde, dann in der Ewigkeit eine Heilung erleben, eine Befreiung erleben. Dass wir keine Sorge mehr haben, dass wir nicht mehr in Depression sind, dass wir nicht mehr in Angst sind, dass wir nicht mehr von Sünde und Aussatz bestimmt werden, sondern dass wir von seiner Liebe bestimmt sind. Und dazu lädt er uns ein. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Wäre er zu den Menschen gegangen und er, dann hätten vielleicht die Menschen gleich geschrien, Aussatz, Aussatz, und er müsste ihnen das beweisen und hier geht das zum Priester und zeigt das und der Priester erklärt ihn als rein und dann ist er auch in der Gesellschaft auch wieder etabliert angenommen. Wohin gehen wir mit unserem Aussatz? Wohin gehen wir mit unserem Aussatz? Gehen wir zu den Medien, wenn wir uns aussätzig fühlen? Schauen wir uns Instagram an? Schauen wir uns Filme an? Gehen wir, zu was greifen wir? Was tun wir? Wohin gehen wir mit unserem Aussatz? Und Jesus sagt, ich will dich heilen, ich will dich reinigen. Deshalb können wir zu ihm kommen und wenn wir dann zu ihm kommen und dann in seiner Gegenwart sind, dann werden wir auch Heilung erfahren. Wenn wir es dort aushalten, wenn wir es wagen, auch wenn wir denken, wir sind unwürdig und wir gehen trotzdem, weil wir keinen anderen Weg sehen, werden wir unbedingt Heilung erleben von ihm. In Vers 5 geht es weiter mit einem anderen Menschen. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Diese Stelle hat mich so bewegt auch. Auf der einen Seite können wir selbst mit unserer Not, mit unserem Aussatz, mit unserer Schwierigkeit, können wir zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Aber es gibt noch die andere Seite. Hier ist ein Hauptmann. Er ist ein nichtjüdischer Mann. Er gehört nicht zum Judentum. Und er ist besorgt um seinen Diener. Und Menschenleben galt früher nicht so viel. Wenn er stirbt, kommt neuer Diener heran. Das war's, fertig. Aber dieser Hauptmann, er benutzt seine Stellung. Er kommt und selber, er schickt nicht irgendeinen dahin, sondern er selbst ist besorgt um seinen Diener. Und er will, dass sein Diener geheilt wird. Fürsorge für andere Menschen. Das ist eine Fürbitte für andere Menschen. Dass wir uns nicht nur um uns herum selbst drehen die ganze Zeit, sondern dass wir unsere Kraft benutzen, damit es anderen Menschen gut geht, damit andere Menschen geheilt werden, andere Menschen ermutigt werden. Das ist das, was mich an seinem Herzen hier bewegt. Und Jesus ist auch sehr überrascht über ihn, weil er eigentlich ein Nichtjude ist, aber er zeigt am Ende einen größeren Glauben als die Juden selber. Er sagt, in ganz Israel habe ich diesen Glauben nicht gefunden. Und er hat einen sehr, sehr besonderen, sehr starken Glauben. Wir haben von Christian gehört, was er für einen Glauben gehabt hat. Er sagt in Vers 6, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält, schrecklich gequält. Er kann diese Qual nicht anschauen. Er will, dass es ihm besser geht. Er hätte auch diesen Diener aus seiner Reichweite entsorgen können, als Hauptmann. Aber er kümmert sich um ihn. Er hat ein gutes Herz, dieser Hauptmann. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Hier auch die Bereitschaft Jesu, ich will kommen, ich will heilen. Ich will, dass es diesem Diener besser geht. Ich bin bereit, meinen Körper zu nehmen, sagt Jesus hier, in dein Haus zu gehen und dort dann für ihn irgendwie ihn zu berühren oder wie auch immer, dass er befreit wird. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig. Das ist das, wovon uns eigentlich Jesus freimachen möchte. Von diesen Gefühlen von, ich bin nicht würdig. Wir haben schon so die Gnade Gottes und die Vergebung erlebt und so oft bleiben wir in unserem alten Käfig drinnen stehen, weil wir denken, wir sind nicht würdig. Statt endlich mal das Opfer Jesu und die Gnade Jesu wirklich in Anspruch zu nehmen und sagen, ich bin frei. Ich bin frei gemacht worden von Schuld und Sünde. Und mich daran zu freuen, dass ich diese Freiheit habe. Aber nein, wir gucken immer noch auf das Alte, wir sind unwürdig, wir können es nicht glauben, hat uns wirklich alles vergeben und frei gemacht, sind wir wirklich frei von diesem Aussatz? Nein, ich bin nicht würdig. Am Anfang ist es vielleicht begründet, wir sind nicht würdig und sicherlich nach unserem alten Menschen sind wir auch nicht würdig. Aber durch das Blut Jesu Christi, durch das, was er für uns gemacht hat, dafür hat er am Kreuz gekämpft, um uns würdig zu machen, dass wir zu Gott kommen können, freigesprochen von Schuld und Sünde. Sünde wird nicht mehr angerechnet. Du bist frei, du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und seinem anderen komm und er kommt und seinem anderen Knecht tu dies und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Bei keinem in Israel. Was ist das für eine Aussage? Das Volk Israel ist das Volk Gottes. Die kennen Gott, die kennen Jahwe, die kennen die Tora, die kennen die Propheten. Sie haben eine Geschichte voller Wunder. Und dieser Heide hier, der kannte diesen Gott eigentlich nicht. Und er sagt, dass ich hier einen größeren Glauben gefunden habe, wie nirgendwo in ganz Israel. Manchmal können wir echt überrascht sein. Manchmal sind die lange eigentlich Pastoren sind und Älteste sind und lange Zeit Diener sind, kann sein, dass sie gar keinen Glauben mehr haben. Und dann kommt so ein Frischling an und irgendwie gerade zum Glauben gekommen und der hat mehr Glaube als so ein alter Hase. Ich habe ein Erlebnis gehabt am Dienstag mit meinem Sohn. Wir waren im Auto unterwegs und ich habe so ein bisschen so eine schwierige Zeit gehabt, so viel in Gedanken gewesen und irgendwie so ein bisschen hoffnungslos gewesen, perspektivlos und habe irgendwie so auch an mir gezweifelt, an dem alles, was ich mache, macht das noch Sinn und so weiter und so fort. Und ich habe es natürlich keinem erzählt. Man trägt ja solche Sachen mit sich selber, man ist ja im Aussatz, ja, man ist ja in seiner Kluft drinne und man ist ja nicht würdig und so weiter und so fort. Und das ist ein großer Fehler, dass wir in diesen Löchern drinnen stecken bleiben. Wir müssen rauskommen, wir müssen uns mitteilen. Ich merke auch bei uns auch in der Gemeinde ist eine Kultur, Dinge für sich zu behalten. Man schämt sich, Dinge auf den Tisch zu legen. Zu sagen, hey, meine Ehe läuft schlecht, bitte betet für mich. Oder mein Glaube ist gerade im Eimer und ich komme gerade nicht raus, bitte betet für mich. Und dann, wenn wir noch einen Titel tragen, Pastor oder sowas, oh, kann ich das sagen, dass mein Glaube gerade nicht funktioniert? Was werden alle von mir denken? Mann, das ist so ätzend. Das ist wirklich, das brauchen wir gar nicht. Ja, und wir müssen uns offenbaren, bekennt einander die Sünden, sagt die Bibel. Und Gott wird uns heilen. Das ist so ein wichtiger Teil, sich gegenseitig auch zu bekennen, was in seinem Leben schlecht läuft oder schief läuft. Naja, auf jeden Fall war Josef mein Opfer an dem Tag. Und dann saßen wir im Auto und dann habe ich so gedacht, sind wir ins Gespräch gekommen, habe ich gesagt, ja, mir geht es nicht so gut und das, dies und das. Und habe versucht, ein bisschen Worte zu fassen, man weiß ja auch nicht selbst, was an ihm vorgeht. Und das war Dienstag, das war vor dem Hauskreis. Ich war auch nicht so motiviert, in den Hauskreis zu gehen. Ich dachte so, mit so einem Herzen, was will ich da im Hauskreis? Was soll ich da machen? Ja. Und wir sind im Auto gefahren, sind zu Hause angekommen. Wir steigen aus, er geht, macht sein Leben weiter, ich mache mein Leben weiter. Ich setze mich da an den PC und habe immer noch diese Gedanken über das, was ich gerade gesagt habe. Und plötzlich, ohne dass ich es erklären kann, merke ich, wie meine Gedanken sich verändern. Plötzlich verändern sie sich. Plötzlich werden sie voll positiv, eine Freude steigt in mir auf. All die Gedanken, die ich vorhin hatte, machen überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich frage mich so, hä, was ist denn los? Und ich spüre das und ich bin schon reif genug, dass ich sagen kann, ich weiß, wenn jemand für mich betet. Ich dachte, jemand hat für mich gerade gebetet. Wer könnte es sein? Und dann muss ich halt zum Hauskreis, ich konnte nicht hochgehen und fragen. Und dann im Hauskreis merke ich so, boah, mir geht's richtig, ich habe richtig Lust auf den Hauskreis gehabt, richtig in guter Stimmung plötzlich gewesen. Wie kann das sein, wie kann sich das von jetzt auf später so plötzlich verändern? Das war ein Wunder. Ja, Tage war ich in diesen Gedanken und plötzlich passiert das. Und dann hole ich mein Handy raus während des Bibelkreises und schreibe, mein Sohn, hast du für mich gebetet oder hast du gebetet? Er schreibt, ja, wieso? Ich antworte nicht, weil ich wusste es. Das war die Bestätigung, die ich gebraucht habe. Bin nach Hause gekommen und habe mich bei ihm bedankt. Er hat mich mitgetragen. Obwohl ich größer und reifer bin, Pastor bin und 25.000 Jahre Christ bin und so weiter und so fort. Wie lange bist du? Zwei Jahre Christ. Zwei Jahre Christ. Ein kleiner Mann im Vergleich zu mir. Ja? Aber ein großes Herz dahinter. So wie der Hauptmann hier. Dieser Hauptmann, er geht und er bringt diesen gelähmten Menschen zu Jesus. Mit Worten, mit dem Herzen. So wie mein Sohn das für mich getan hat. Und so können wir es auch füreinander tun, füreinander beten, uns gegenseitig unterstützen. Wir haben hier eine Gebetsgruppe, wird kein Gebetsanliegen reingestellt, fast gar nicht. Man könnte hier über mich reden. Alle tragen das für sich selbst. Naja, dann bleiben wir auch in unseren Schwachheiten. Manchmal sind wir so schwach, dass wir die Hilfe von außen brauchen, das Gebet von außen brauchen. Jesus, ich will, sagte er, ich will dich heilen. Wir wollen beten, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen uns gegenseitig tragen. Und seitdem waren meine Gedanken anders. Nicht nur an diesem Tag, es blieb Tage, bis jetzt noch. Gedanke der Freude, der Dankbarkeit, des Glückes. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ein Gebet von einem jungen Mann, hat mir geholfen. Und so auch hier, und dieser Mann hat noch einen besonderen Glauben. Ich habe gedacht, wie es Christian auch gesagt hat, der Glaube öffnet die Tür für die Macht Gottes in unserem Leben. Wenn man nicht an Gott glaubt, dann wirst du auch Gott nicht erleben oder kaum erleben. Du wirst nicht mal merken und spüren. Und jemand, der das Herz öffnet für den Glauben, abhängig von dem Glauben, wie weit wir unser Herz öffnen, werden wir Gott in unserem Leben auch erfahren. Wir haben vorhin von Christian gehört, dass jemand gekommen ist und Jesus von hinten nur berührt hat, wenn ich ihn nur berühre. Und dann wurde die Frau geheilt. Wir kennen aber auch eine andere Geschichte. Da waren diese zwei, drei Freunde und die wollten unbedingt einen gelähmten Menschen zu Jesus bringen und wollten, dass er auch geheilt wird. Aber ihr Glaube war es nicht, dass Jesus nur ein Wort spricht von Weitem und dann wird er geheilt. Ihr Glaube war es, sie müssen Jesus unbedingt in die Gegenwart bringen von Jesus, damit was passieren kann. Und das kennen wir vielleicht auch. Vielleicht kennen wir es auch so. Vielleicht kennen wir auch solche Gedanken wie: Boah, hätte ich zu der Zeit Jesu gelebt, dann wäre ich zu mir gegangen und dann und so weiter. Und wir limitieren durch unseren Glauben eigentlich, wann Gott in unser Leben hineinwirken kann und wann nicht. Und wie er hineinwirken kann und wie viel er hineinwirken kann. Der Glaube ist immer etwas, das, was Jesus gesucht hat. Das ist das Einzige, was Jesus gelobt hat eigentlich, wenn er den Glauben gesehen hat in Menschen. Oder worüber er sich geärgert hat, den Unglauben. Ja, also den Glauben sucht er, ist da, er ist gekommen, um den Glauben in unseren Herzen zu entfachen, als kleine Flamme, die immer größer und größer und größer wird. Die Freunde hatten den Glauben, wir müssen das Dach aufreißen und dann müssen wir den Gelähmten da runterlassen, damit er dann in der Gegenwart Jesu geheilt werden kann. Das war deren Glaube. Und jetzt sagt Jesus, so einen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden, wie diesen hier, weil er glaubt einfach, dass Jesus Autorität und Macht hat. Er hat Erkenntnis über die Stellung Jesu. Genauso wie ich als Hauptmann sagen kann zum Diener, mach das, oder zu mir gesagt, mach das und ich muss gehorsam sein, so muss auch eine Krankheit gehorsam sein. Wenn Gott spricht, muss ich das fügen. Und Jesus muss nicht ins Haus kommen, aus Distanz kann er heilen. Das war der Glaube von diesem Hauptmann, ein sehr besonderer Glaube. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Und Jesus war auch erstaunt darüber, dass er solch einen Glauben gehabt hat. Deshalb sollten wir in gewissen Sachen fest sein, aber in dem Glauben sollten wir immer wachsen. immer bitten, Herr, vergrößere meinen Glauben, schenk, dass mein Glaube wachsen kann. Aus den Normen, in denen ich mich gerade bewege, dass meine Kapazität, mein Horizont erweitert wird. Herr, vergrößere meinen Glauben. Und in der letzten Heilungsgeschichte heißt es hier, und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank dann niederliegen. Eine Krankheit, die wir alle kennen, sie hat Fieber gehabt und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Was mich hier im Herzen bewegt hat, ist, ich weiß nicht genau, Fieber und Schüttelfrost, das kennen wir alle, wir sind dann ziemlich abgeschwächt, liegen in der Ecke und haben dann auch keine Kraft und wollen dann in Ruhe gelassen werden. Manchmal sind wir froh, Fieber zu haben, da muss ich nicht arbeiten gehen, richtig? Das kennen wir auch. Ne? So, manchmal wünschen wir uns, dass bloß Jesus nicht auftaucht, weil ich will ja diese 5 Tage frei haben gerade. Ne? Aber in diesem Fall, Jesus taucht auf, wahrscheinlich war das Fieber heftiger. Und so ein Fieber hätte damals auch lebensgefährlich sein können, wenn man keine Medikamente hat und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo Jesus sie berührte, verließ sie das Fieber und das Fieber musste gehen. Und dann tat sie etwas, was mein Herz bewegt. Sie stand auf und diente ihm. Sofort. Das Fieber war weg und das Erste, was sie tut, ist, okay, hey, der hat mich geheilt. Ja, dann stelle ich dir jetzt gerade meine Zeit und mein Leben zur Verfügung. Wie viel Gutes hat Gott in unserem Leben bereits getan? Wie viele Heilungen haben wir schon in unserem Leben erlebt? Und immer noch drehen wir uns im Kreis um uns selbst herum. Immer noch sehen wir das, was mir fehlt. Statt endlich mal aufzustehen und zu sagen, okay, weißt du was, Jesus, es reicht. Das Fieber ist weg, hier ist mein Leben und ich diene dir. Was machen wir mit der angefangenen Freiheit, die wir bekommen haben? Die Bibel sagt, benutzt nicht die Freiheit als Deckmantel für euer Fleisch, für die Sünde, für den Egoismus. Sagt nicht einfach, oh, ich bin durch Gnade freigemacht worden und dann macht ihr all den Dreck und all den Müll, für den Jesus eigentlich gestorben ist. Macht das nicht, sagt er, sondern im Gegenteil, dient ihm vom ganzen Herzen nach dem Heiligen Geist. Als aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Das ist die Kraft Gottes. Gott heilt alle Leidenden. Ich weiß nicht genau, ob wir heute in Kirchen solch einen Glauben finden werden oder solch eine Macht finden werden, dass alle Leidenden geheilt werden. Aber es gibt immer wieder von Menschen, von denen wir hören, die auch körperliche Heilung erfahren haben, die auch geistliche Befreiung erlebt haben. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn Gottes Gegenwart da ist, dann fängt Gottes Gegenwart in unserem Leben an zu wirken. Sei es seelische Heilung, geistliche Heilung. In Jesus Gegenwart können wir heil werden. Und dazu lädt uns auch die Bibel ein. Vers 17 heißt es auch, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also hier wird nochmal beschrieben, wie Jesus eigentlich geheilt hat. Er heilte nicht einfach so, sondern in dem Moment, wo er heilte, nahm er die Krankheit auf sich. Das war die Art der Heilung. Die Krankheit wurde auf ihn übertragen. Ich weiß nicht genau, wie er das gemanagt hat, aber auf jeden Fall am Kreuz sehen wir dann, wie er dann zerschlagen worden ist. Und es heißt sogar in der Bibel, kannst du mal weiterschalten? Weiter? Genau, es heißt in der Bibel in 1. Korinther 5, 21, dass Gott, also er hat den, der ohne Sünde, also Jesus, er war ohne Sünde, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Also was Gott gemacht hat, er nahm die Sünde, unsere Sünde des Menschen und er übertrug sie auf Jesus. Und Jesus, der keine Sünde hatte, nahm sie auf sich und starb am Kreuz, damit wir keine Sünde mehr haben, damit wir frei von Sünde sind, damit wir seine Gerechtigkeit haben. Er nimmt meine Sünde, zieht meine Sünde an und schenkt mir seine Gerechtigkeit und ich ziehe seine Gerechtigkeit. Es ist ein Tauschgeschäft, auf welches er sich freiwillig eingelassen hat. Und in Jesaja 53, welches ungefähr 700 Jahre vor Christus geschrieben worden ist, also bevor der Messias gekommen ist, hat man über ihn Folgendes vorhergesagt. Da heißt es, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen. Weißt du genau, manchmal sehen wir so schöne Bilder von Jesus, aber hier heißt es, er war voller Schmerzen. Er war mit Leiden vertraut. Er kannte sich mit Leiden sehr, sehr gut aus. Wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Wir haben über ihn gelästert. Dieser Jesus, was soll er schon machen? Doch statt, was hat er getan? Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Das ist das Evangelium hier. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, mit Nägel durchbohrt, 700 Jahre vor Christus, wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wieder das Wort Heilung. Heilung ist so ein wichtiges Anliegen für Gott, dass wir geheilt werden. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Und wisst ihr was? Wir werden in diese Welt niemals Frieden hineinbringen können, wenn wir nicht Frieden in unserem Herzen haben. Denn diese Welt, diese sichtbare Welt, vielleicht dein eigenes Umfeld, das, was du siehst, ist nichts anderes als ein Ausdruck deines Herzens. Wir versuchen, Frieden zu schaffen, obwohl kein Frieden in unserem Herzen da ist. Und da müssen wir anfangen. Wir müssen da anfangen, wo kein Friede da ist, in unserem Herzen. Und das passiert, indem wir Gott durch Jesus in unser Leben hineinlassen und uns durch seine Striemen, durch seine Wunden, durch sein Durchbohrtsein heilen lassen unserer Seele, indem wir unsere Sünden zu ihm bringen und Vergebung von ihm erbitten und dann Befreiung von diesen Sünden, von dem Schuldgefühl, von diesem Unfrieden empfangen. Dann können wir anfangen, Frieden zu bringen in unsere Beziehungen, in unsere Familien, in die Welt, nach Israel, nach Palästina, in die Ukraine und so weiter und so fort. Aber wenn diese Heilung nicht da ist in uns selbst, werden wir diese Heilung nicht weiterbringen können. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Auch heute sind wir verirrt. Heute, wenn du dich mal auf den Medien bewegst und die Menschen schreien da lang und das ist gut und das ist gut und der Weg ist gut und dann mal ist es gesund, Äpfel zu essen, mal ist es ungesund, Äpfel zu essen, mal ist es gut, Karotten zu essen, verbessern die Sicht, manchmal ist es schlecht, Vitamin D ist richtig gut für dich und dann ist es plötzlich total ungesund, Eier essen ist richtig gut für dich und dann ist es nicht gut für dich und das ändert sich ständig die ganze Zeit. Die Menschen sind alle verirrt und sie wissen nicht, wo es lang geht. Alle schreien laut, da lang, da lang, da lang. Aber keiner weiß, es sind Blinde, die Blinde führen. So sagt die Schrift. Wir sind alle verirrt. Wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen jemanden, der unsere Seele dahin führt, wo es Frieden gibt. Und diesen Frieden finden wir nur in Jesus allein. Indem wir dieses Opfer annehmen in unser Leben, bekommen wir diesen Frieden in unser Herz hinein. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihm, Jesus, dem Messias, lud Jahwe, Gott, unsere ganze Schuld auf. Und dann in Römer 10 heißt es, denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Also wer Jesus vertraut, wer dem Messias vertraut, dem Versprochenen, dem Erlöser, dem Prophezeiten vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Aussätzigen oder Nicht-Aussätzigen. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Deine Not und dein Bedürfnis ist das gleiche wie damals, bei egal welchen Menschen. Ob du krank bist, ob du viel gesündigt hast oder wenig gesündigt hast, ob du super egoistisch bist oder nicht super egoistisch bist. Denn sie haben alle denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben. Alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dazu lade ich dich heute ein. Egal, ob du im Glauben bist oder nicht im Glauben bist, spielt keine Rolle. Bring deine Seele, bring dein Herz, wie dieser Aussätziger, bring sie zu dem lebendigen Gott. Und schütte dein Herz vor ihm aus und bitte ihn, Herr, wenn du willst, reinige mich. Und er wird dir antworten und sagen, ich will, dass du rein bist. Empfange meinen Frieden, empfange meine Vergebung, empfange meine Liebe und du wirst sie erleben. So wie der Aussätzige die Reinigung erlebt hat, so wirst auch du es erleben. Und vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der im Glauben schon fit ist, dann bringe doch die Menschen, die gelähmt sind und sich selber nicht vor Gott bringen können, bring sie vor Gott, werde aktiv und fleißig darin, andere Menschen vor Gott zu bringen. Und dass durch dich Frieden in das Leben anderer Menschen hineinkommen kann. So wie das Josef bei mir gemacht hat, dass ich plötzlich Frieden in meinem Leben hatte und Freude hatte und Dankbarkeit hatte, weil ich selbst gelähmt war und es nicht geschafft habe. Lass uns einander so auf diese Art und Weise dienen und so auch Frieden in die Welt hineinbringen. Auf diese Art und Weise. Und wenn wir befreit worden sind, können wir aufstehen. Und einfach loslaufen und anfangen, Jesus zu dienen. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Was soll noch sich verändern? Steh jetzt auf und sag, Herr, hier bin ich. Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich mich einbringen in deinem Werk? Wie kann ich mich dir zur Verfügung stellen? Herr, hier sind meine Hände, meine Füße, mein Mund, mein Herz. Gebrauche mich, Herr. Verschwende dein Leben nicht für nutzlose Dinge. Stell dich ihm zur Verfügung. Und du wirst viel Freude haben in deinem Leben. Wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Ich möchte mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Heiler bist. Wir danken dir, dass du uns heilen möchtest. Du möchtest unsere Seele heilen, unseren Geist heilen, unsere Herzen heilen, Herr. Herr, du möchtest in unser Leben hineinwirken. Du möchtest, dass wir Freude und Frieden und Liebe haben. Eine himmlische Liebe, eine himmlische Freude, einen himmlischen Frieden. Und nur du alleine kannst uns das geben. Du kannst uns dieses Wasser geben, welches von dir kommt. Herr Jesus, wir bekennen dir, Herr, dass wir oft unwürdig sind und uns unwürdig fühlen. Aber wir danken dir, Herr, dass du zu uns gekommen bist und dass du uns so sehr liebst. Herr, wir wollen geheilt werden, wir wollen frei werden von unserem Aussatz. Und wir bitten dich, Herr, reinige uns. Und danke, dass du es tun wirst. Im Namen Jesu. Amen.